Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alliteration am Arsch. Reha Reini ist jetzt zurück und er hat geupgradet, so gesehen. Er hat nochmal, er spielt die Krankheitstabelle durch. Nach offenem Bein, Pest, Tuberkulose, Pocken, einigen exotischen Krankheiten aus dem schwarzafrikanischen Raum hat er nun Corona. Corona ist back. Reini spielt wirklich alles durch. Reini, ich grüße dich. Wie geht's
hallo.
Dir? Ich bin froh, dass wir auf Entfernung sind.
Meine Stimme ist ein bisschen weg. Ich habe tatsächlich, hatte leichte Erkältungssymptome nach einer Woche Reha und dachte, ich mache mal so einen Corona-Test. Und da war ein zweiter Strich zu sehen. Zwar nur leicht, aber er war da. Das heißt, ich habe mir tatsächlich irgendwo in der Reha zwischen den ganzen Omas und Opas Corona eingefangen. Aber jetzt habe ich ja 4 Tage, um mich auszukurieren. Und bis dahin ist es hoffentlich wieder weg. Und ich kann weiter mit meinen Sportbuddies rumhängen.
Das ist wirklich cool. Das,
hattest du mal eine Reha oder sowas?
Sag mir ehrlich, du hast mit einer alten Omi rumgemacht, weil du einfach dich nicht beherrschen konntest. Und dann hast du dir da was eingefangen von dem alten Huhn.
Ja, ich habe dich vermisst und dachte mir, okay, wenn ich dich nicht haben kann, dann nehme ich die Erna. Und dabei ist es leider dazu gekommen. Das stimmt.
Das kann ich nachvollziehen. Ja, das ist auch... Auf mich kann man nicht so einfach verzichten. Ich bin nun mal eine Droge, die man braucht.
Ey, du bist Reini, aufdringlich, das ist das Problem.
Aufdringlich bin ich auch, übergriffig. Es tut mir ehrlich leid, Reini. Das ist ehrlich gesagt im Moment, wie sagte der große, ich weiß nicht, ob es Lothar Matthäus war, aber jedenfalls ein großer Philosoph sagte mal, hast du Scheiße am Schuh?
Ja, aber es ist ganz ehrlich, es ist halb so schlimm. Ich bin ein bisschen heiser und habe Kratzen im Hals. Also, ne, hätte ich keinen Test gemacht, hätte ich wahrscheinlich gedacht, ich bin einfach nur erkältet. Also, ist halb so wild. Ist auch gerade nicht der größte Schmerz, den ich mit mir rumtrage. Mein Bein schmerzt deutlich mehr immer noch.
Ballert das Tilidin nicht mehr?
Das Tilidin ballert generell nicht, weil das ist dafür, glaube ich, viel zu wenig. Und ich schlucke die Pillen halt ganz normal. Morgens eine, abends eine und mache sie nicht klein und ziehe mir sie durch die Nase.
Probier's oder so. Mal. Oder als Zäpfchen vielleicht was Rektales rein.
Ja, das war ganz witzig. Ich war jetzt im Lauf der Reha irgendwann in der Woche nochmal bei einem Arzt da in der Reha, weil irgendwie in jede Gruppe, in die ich eingeteilt wurde, sagten die Physiotherapeuten, wie, sie können nicht auftreten. Ich so, ja, hallo, die OP ist 2 Wochen her und mir wurde da ein scheiß Titannagel ins Bein gehämmert. Natürlich kann ich nie auftreten. Ja, dann sollten sie nochmal mit dem Arzt reden. Dann bin ich zum Arzt rein, der meinte dann so, ja, nehmen Sie ein Schmerzmittel. Ich so, ja, hier das und das. Und dann meinte er so, ja, da können Sie die Dosis erhöhen. Hier bei dem Tilidin, gucken Sie mal, spielen Sie da mal ein bisschen mit rum. Und ich dachte mir, was?
Ja, okay.
Das ja, ist, nee. Nee, ist aber besser geworden. Also jetzt, so eine Reha ist viel, viel anstrengender, als ich gedacht hätte. Also deutlich anstrengender. Aber es hilft. Also es ist ja nicht nur irgendwie der Knochen, der zusammenwachsen muss, sondern auch die ganzen Muskeln drumherum. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, die halt mitgenommen sind. Und die Reha besteht neben unglaublich langweiligen Vorträgen, die ich mir teilweise reinziehen muss, auch in erster Linie aus Muskeltraining. Also so Muckibude-mäßig.
Also du musst an Maschinen dann trainieren.
Genau, also so Gerätetraining ist jeden Tag mindestens 1 Stunde dabei. Manchmal sogar mehr. Also mindestens 1 Stunde irgendwie so Gerätetraining.
Dann kommst du ja als Bestie zurück, ne?
Ja, ich sehe dann aus wie der Speerwerfer aus Asterix, der mit diesem einen rechten Arm, nur dass es bei mir das Bein ist. Und ich habe zum Nikolas letztens auch schon gesagt, es ist so, als ob ich jeden Tag ins Fitnessstudio gehe und jeden Tag ist Leg Day.
Oh, Reini, ey, da willst du ja so ein richtiger Stamm werden, so eine richtige Bestie.
Ja, ich kann ja richtig in den Arsch treten.
Geil, Reini. Enforcer, Reini, ich rufe dich, wenn es einen Notfall gibt, verstehst du? Einfach so, Reini kommt dann so angeritten auf einem Ross und verteilt Ohrfeigen.
Arschtritte.
Einen starken Arm hattest du ja vom Masturbieren sowieso schon. Dein rechter Arm war ja sowieso schon wie bei Hellboy. Aber jetzt wird der linke nachgetrainiert. Und dann noch die Beine, boah.
Da hatte ich eine sehr witzige Situation. Also ich ziehe in der Reha ja den Altersdurchschnitt richtig hart runter. Ne? Also die Leute da sind ja wirklich, weiß nicht, wir haben, also du bekommst jeden Tag dort morgens immer deinen Stundenplan für den Tag. Du weißt einen Tag vorher nicht, was du am nächsten Tag tun wirst. Du bekommst immer deinen Stundenplan, da steht oben dein Name drauf und dein Geburtsdatum. Und die musst du immer bei jeder Aktion, die du hast, also ne, bei jedem Vortrag, bei jeder Gymnastikgruppe oder sonst was vorne auf den Tisch legen, damit die abgezeichnet werden und so. Und das sieht aus, als ob bei mir ein Zahlendreher drin wäre. Ne? Also bei mir ist halt Geburtsdatum 1982 und bei den anderen ist so 28 oder 37 oder 45. Also, die Leute da sind wirklich...
Hartwig Rupstahl.
Ja, so unglaublich alt. Und da hatte ich die witzige Situation, dass ich beim Gerätetraining war und dann einen der Physiotherapeuten, die einen da anleiten, dann auch hörte, wie er einer alten Dame, die halt an der Schulter operiert wurde, erklärte, wie sie den rechten Arm denn wieder hochbekommt.
Den Gag haben wir ja bei Ferngesteuert im Fitnessstudio auch gemacht. Ah. Also Özcan mich... bei Bratwurst und Baklava, bei der Show im Fitnessstudio ferngesteuert, dann stand ich an so einem Automaten, wo man so ein Gewicht hoch und runter zieht, und dann hat er es halt so, also sollte ich das so einstellen, dass der Arm halt genau in diese Haltung geht, und dann stand so ein Opa daneben, ich gucke ihn an, ich sage, trainier für die nächste AfD-Demo. War in dem Moment die große Irritation, bei der Ausstrahlung hat es zu großer Freude geführt. Es wurde uns übrigens unterstellt, dass das natürlich, also es gibt ja immer kluge Leute im Internet, unter dem YouTube-Video hat da jemand kommentiert, dass es ja alles gefaked wäre und alle in dem Studio, alle in dem Fitnessstudio wären gekaufte Komparsen und so. Genau, dafür haben wir Geld, 400 Leute in einem Fitnessstudio zu kaufen. Das ist absolut natürlich. Ich laufe da rum auf der Straße und gebe Leuten einfach links und rechts Kohle raus, weil ich hab's ja. Ey, ich finde das immer so geil, wenn Leute so Bescheid wissen im Internet. So,
ja,
ne?
Aber natürlich du hast gibt im Internet immer Leute, die Bescheid wissen.
Ja, aber es gibt natürlich gekaufte Komparsen bei TV-Produktionen. Aber wir kaufen doch kein ganzes Fitnessstudio. Nee. Habt ihr eine Vorstellung, wie viele Leute da sind?
Und
also völlig absurd. Und nein, aber ohne Scheiß. Also allein der Gedanke, dass das möglich wäre. Also wir sind keine Hollywood-Produktion. Zweitens wird das immer schwach rüberkommen, wenn Leute wissen, dass wer wir sind. Und natürlich dann schreibt, ja, aber warum haben die Leute nicht erkannt? Natürlich haben wir uns Leute erkannt, das haben wir noch nicht reingeschnitten, weil dann ist es halt witzlos.
Ja, richtig.
Natürlich hat irgendjemand gesagt, ja, Basti, ist klar, ich weiß ja, du bist bla. Ne, dann fliegt das natürlich raus. Wir haben die Sachen drin gelassen, wo Leute halt originell reagieren und wo sie wirklich nicht wissen, wer wir sind. Versteckte Kamera funktioniert halt zum jetzigen Zeitpunkt noch, weil unsere Bekanntheit ja okay ist, aber halt nicht riesig. Das ist der Grund, warum Stefan Raab zum Beispiel irgendwann mit versteckter Kamera aufgehört hat.
Ja, ja, sofort,
ganz am Anfang
von
TV Total hat er das ja noch gemacht. Ab einem bestimmten Punkt macht es halt keinen Sinn mehr.
Ja, irgendwann wird es sehr aufwendig. Da musst du dich halt echt gut verkleiden und so richtig, richtig gut, so wie Harpe Kerkeling oder so, ne?
Genau, Harpe Kerkeling gehört immer zu denen, wo das noch geklappt hat, aber bei den meisten funktioniert das nicht und das wollen wir ja auch gar nicht. Ja. Aber
ich kann potenziell das Misstrauen verstehen, weil ich würde auch sagen, bei allem, was ich im Fernsehen sehe, ich weiß, nichts davon ist Zufall, nichts davon ist irgendwie, was weiß ich, spontan oder so, mit Ausnahmen. Und da gehört genau sowas wie so Außendrehs oder so im Fitnessstudio oder so dazu. Da wird halt, man muss sich das mal vorstellen, ausgestrahlt werden irgendwie vielleicht 3 Minuten oder so, gedreht wird dafür einen halben Tag. Um halt genau. um genug Scheiße zusammenzubekommen, weil, wie du schon sagst, die Leute erkennen einen und so weiter und so weiter. Und auch im Fernsehen wird natürlich versucht, wie du schon richtig sagst, Geld zu sparen. Ne? Also man kauft nicht, besetzt kein ganzes Fitnessstudio mit Komparsen oder so. Genauso wenig in der Fußgängerzone. In der Fußgängerzone ist es sogar häufig so, dass man nicht mal eine Drehgenehmigung hat. Man lässt mal drauf ankommen, wie lange man denn da ist, bis man weggescheucht wird.
Exakt das. Das ist auch so ein, ja, das habt ihr doch gefaked. Weißt du, wie schwer das ist, eine Drehgenehmigung für eine Fußgängerzone in Deutschland
zu bekommen? Ja, die gibt es quasi nicht. Und deshalb macht man es einfach, bis das Ordnungsamt irgendwann kommt und einen wegscheucht.
Genau.
War bei die Zerleger ja genauso.
Das war natürlich noch eine deutlich kleinere Produktion. Klar. Aber selbst bei so Riesenproduktionen wie, also Riesen oder größeren Produktionen wie unserer Show jetzt, definitiv nicht. Also, du hast gar nicht die Möglichkeit, da irgendwie rumzuschummeln oder so, weil es einfach, also in der Fußgängerzone, du kriegst halt sowieso kaum eine Erlaubnis, das zu machen. Und da, aber trotzdem springen natürlich die Leute dann gleich auf den Train, ja, da ist ja alles gefaked, alles geschummelt. Meistens ist es gar nicht. Und ehrlich gesagt ist auch viel lustiger, wenn man nicht schummeln muss, weil das natürlich ja, einfach viel origineller wirkt, wenn die Leute halt wirklich glaubhaft überrascht sind über die Scheiße.
Zumindest bei solchen Sachen, ne? Also bei so, wie gesagt, Außendrehs oder wo viele Personen beteiligt sind. Bei irgendwelchen, also bei so Formaten, wie wir die gemacht haben, hier mit den Zerlegern oder so, da würde ich nichts glauben. Gar nichts.
Ja, ist eine andere.
Oder
ist ja
weniger.
Auch wobei es lustigerweise im Gegensatz zur Comedy, was wir machen, ja da um Informationen von Verbrauchern geht.
Ja, stimmt.
Du bist wirklich das einzig Gute, was ich von dieser Scheiße mitgenommen habe. Wirklich. Also das, ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. Auf alles andere hätte ich eigentlich verzichten können.
Ja, das stimmt. Das ist, da ist sonst nicht viel Sinnvolles bei rumgekommen. Das ganze
Ding. Weil das war auch, ehrlich gesagt, im Rückblick war das so, es war einfach Zeitverschwendung irgendwie. Weil
also sinnvoll ist da nicht rausgekommen und Geld verdient haben wir damit auch nicht nennenswert.
Nee. Also irgendwie, ich erinnere mich gerne daran zurück, aber es ist wegen uns beiden, weil ich dich da getroffen habe, aber alles andere war doch totaler Mumpitz. Also ja, es war doch einfach Mumpitz.
Das ist so auch irgendwie, was man niemandem irgendwie so guten Gewissens empfehlen kann. Ne? So, hier, guck dir das mal an, das haben wir gemacht. Das ist eher so, boah, hoffentlich verschwindet es bald von YouTube. Yeah. Danke, dass also, es depubliziert wurde.
Auf jeden Fall sehr, sehr wenig Stolz darauf. Ja. Also wenig Begeisterung.
Wir hatten aber auch wenig zu melden. Ne? Ist das bei Bratwurst und Baklava die Show besser? Also habt ihr da mehr Einfluss?
Ja. Wir haben kompletten Einfluss. Haben wir uns auch so vertraglich zusichern lassen. Da passiert gar nichts, was ich nicht abgenickt habe. So doof das jetzt klingt. Klingt jetzt so sehr.
Ja, es klingt jetzt, als ob du auf so einem Regiestuhl sitzt und die Leute deinen Segelring küssen dürfen.
Ja, so ist es nicht, aber es ist schon so, dass da einfach nichts drin vorkommt, was nicht wir sind. So, und das haben wir uns vorher festlegen lassen, weil wir ja genau wussten, wie Fernsehen funktioniert.
Ja, ja.
Wie schnell Ecken und Kanten abgeschliffen werden. Natürlich den Endschnitt, also guck mal, wir allein bei den Matzen, ne, jede Matz, das sind 4 Kameras, 3 Kameras. Natürlich habe ich mir jetzt nicht 10 Stunden Videomaterial von dem.
Und man muss auch, wenn man Einfluss hat und so weiter vertraglich, man muss am Ende immer irgendwo Kompromisse eingehen, ne? Weil es ist am Ende ja, ist so eine komplette Fernsehshow. Da arbeiten so viele Leute dran. Das ist am Ende halt ein Kompromiss und ein Teamergebnis, das da rauskommt.
Genau. Ja? Und sonst wird es auch gar nicht funktionieren. Ne? Aber das Team, das wir haben, dem vertrauen wir sehr. Trotzdem gucken wir auf alles drauf. Ja. Einfach, weil es auch notwendig ist.
Lief bis jetzt sehr gut. Ne? Also ich habe die beiden Shows, die bis jetzt ausgestrahlt wurden, habe ich gesehen. Wie bei allen Fernsehshows und so, ne, gibt es Teile, die mir besser gefallen haben, Teile, die mir weniger gefallen haben. Ein Gast ist ja immer so ein Ding, ne, entweder mag man einen Gast oder nicht. Ich fand zum Beispiel Horst Lichter war ein großartiger Gast. Also fand ich sehr witzig.
Horst war ein großartiger Gast.
Die Dame in der ersten Show, die kannte ich nicht wirklich, ehrlich gesagt. Das war so, ich musste die Dame googeln, wer das ist.
Okay.
Aber ne, hat halt in meiner Welt nicht stattgefunden. Oder in meinem Kosmos. Daher mag es auch okay sein. Aber ansonsten finde ich die Show sehr unterhaltsam und sie gefällt mir. Ich gucke wegen euch Fernsehen und das bedeutet was. Weil ich hasse Fernsehen. Ich finde Fernsehen einfach nur aus der Zeit gefallen.
Ja, also was ich schön finde, ist, dass viele uns schreiben so, wir retten für sie das Fernsehen. Dass viele wegen uns das Fernsehen wieder einschalten, weil sie sagen, das ist so witzig, dafür mache ich auch meinen Fernseher an. Und ich will mich jetzt nicht groß loben, aber was schon stimmt, wenn ich mir jetzt die Show anschaue, natürlich ist das kein Grimme-Preis, natürlich ist das kein Fernsehen, wo du klüger rausgehst, als du reingehst.
Das aber hat Unterhaltung, ist, ne?
Genau, aber es ist sehr effektive und sehr schnelle Unterhaltung. Also du hast 45 Minuten eigentlich keine Durchhänger. Wenn ich mir dann andere Unterhaltungsshows anschaue, die teilweise 2,5 Stunden gehen, wo du wirklich so teilweise denkst, oh Gott, jetzt singt auch noch einer und jetzt kommt noch hier und gleich kommt vielleicht wieder was Lustiges. Ich will jetzt überhaupt nicht andere Fernsehshows dissen. Wir haben
aber ich weiß, was du meinst.
Ich glaube, wenn man uns anbieten würde, macht das jetzt 2 Stunden, würde ich ablehnen. Weil die Show ist genau in ihrer Kürze, in diesen 47 Minuten oder so, die wir da haben, netto ist die gut. So, ne? Man hat, es passiert ständig irgendwas.
Und genau,
es passiert
die Taktung ist hoch. Mit Aktion. Du hast nicht irgendwie, ist jetzt nur als Beispiel, irgendwie Wetten das, wo du den Abend über eigentlich 5 Wetten hast, die du vielleicht interessant findest, die du sehen willst, die aber auf 4 Stunden ausgewalzt werden.
Plus dann diese Sinn, also ich will Wetten das jetzt gar nicht bashen.
Nein, habe ich nur als Beispiel gesagt, weil es mir eingefallen ist. Es
ist ein gutes Beispiel für eine Fernsehshow, die aus ihrer Zeit gefallen ist, weil die ganzen sonstigen Versatzstücke ja nicht mehr zünden.
Ja.
Also ich will halt nicht wissen, was Halle Berry gerne isst oder was nicht. Ich will nicht wissen, ich will jetzt keinen Playback-Auftritt von Madonna haben. Ich will nicht noch eine Kinderwette ohne Fallhöhe haben. Eigentlich, als ich ein Kind war, da hatte das alles ja noch eine Bedeutung.
Ja.
Also ich habe ja, ich habe wirklich da gesessen mit 7 oder so und habe drauf hingefiebert, wer ist der Wettkönig.
Ja.
Und dann sitzt man mit 40 irgendwann da und denkt so, ist mir doch scheißegal, wer der Wettkönig ist. Ist doch einfach völlig bedeutungslos. Und deswegen machen wir zum Beispiel bei Radhof und Baklava jetzt auch gar keine Fallhöhe auf. Also ja. Wir machen jetzt nicht, das ist der Sieger, das nicht. Es gibt ja am Ende diese Bestrafung,
ja.
Die dient aber eher einfach der zur Belustigung. Und die ist auch völlig, genau, die dient der reinen Unterhaltung. Ich habe gerade die Bestrafung von Show 3 gesehen. Wir haben jetzt Show 3 schon aufgezeichnet und das ist wirklich Kindheitstrauma, glaube ich. Also und was wir uns da gegenseitig antun oder was er mir dann in dem Fall.
Ja, das ist ja so ein bisschen, wie wir es bei Alliteration am Arsch live auf der Bühne auch gemacht haben mit den Elektroschocks, ne?
Genau.
So in die Richtung.
Und in der dritten Folge haben wir auch was, was so in die Richtung geht. Reini, weißt du, was schlimmer ist als Elektroschocks? Jetzt kommt eine harte Überleitung, Medienmann-Überleitung.
Nee, ich wollte eigentlich gerade noch mal kurz was zur Show sagen, also nicht zu eurer Show, sondern zu Shows an sich. Die kommt ja nach TV Total, ne? Und als ich mir die erste Folge Bratwurst und Baklava die Show angeguckt habe, dachte ich vorher, ich gucke mir einfach vorher TV Total an, weil ich eben ein bisschen zu früh dran war. Dann habe TV Total angemacht mit Puffpaff, also Sebastian Puffpaff moderiert das ja mittlerweile. Mhm. Ich mochte damals, ich weiß gar nicht, wie hieß das, Puffpaffs Stunde oder so?
Happy Hour.
Oder Happy Hour, genau. Habe ich super gerne geguckt. Ich fand Puffpaff witzig, ich fand die Leute witzig. Die Comedians, die aufgetreten sind, aber ne, prinzipiell gut. Ich habe mich auch gefreut, als ich gesehen habe, so hier TV Total wird wieder weitergemacht und jetzt macht's Puff-Puff. Ich habe mir das angeguckt, ich konnte das nicht gucken. Ich musste das nach einer Viertelstunde ausmachen, weil ich glaube, dass, also nicht wegen Puff-Puff oder so, ich glaube, das Format TV Total ist heute nicht mehr, also so wie Wetten, das ist heute nicht mehr zeitgemäß.
Ja, aber es ist immer noch ein großer Erfolg.
Ich weiß, dass es immer noch ein großer Erfolg ist, aber ich denke trotzdem, dass, also TV Total ist irgendwie ein Kind der, weiß nicht, wann lief das? 2000er?
Genau.
2000er, ne?
Ich weiß nicht, 99, 2000
gestartet. Ja, irgendwie so um den Dreh. Da hätte ich gesagt, da gehörte das hin, weil da hatte Internet auch noch nicht so einen Stellenwert wie heute, dass jeder irgendwie, was weiß ich, alles Mögliche gesehen hat. Momentan, wenn ich TV Total anmache, komme ich mir vor, als ob mir jemand betreut einen TikTok-Feed oder so zeigt. Also betreutes TikTok-Gucken oder so. Und dann denke ich mir so, nee.
Ich will mich da jetzt nicht.
Nee,
so
ich
sehr
weiß, nein, ich will das auch gar nicht verurteilen. Ich finde auch immer noch, also wie gesagt, ich mag Puffpaff auch sehr gerne. Nur das Show-Format funktioniert für mich nicht mehr. Zumindest für mich nicht.
Nee, ich glaube, das gilt für viele. Ich kann das verstehen. Es gibt immer noch genug Menschen, die das gucken. Aber ich glaube ja, besonders für die Leute, die Zugang zu Social Media haben und halt ganz täglich mit witzigen Videos zu allem versorgt werden, weil nichts anderes ist Social Media, mittlerweile ja besonders TikTok und auch Instagram zu großen Teilen. Da ist es schon eigentlich fast erstaunlich, dass diese Zielgruppen noch zusammenkommen, um das in einer Art präsentierten Form mit Zwischenkommentaren zu genießen.
Ja,
aber
ich frage mich auch, weißt du das zufällig, in welcher Altersgruppe TV Total seinen
Kern hat? Das weiß ich nicht.
Hat?
Ich weiß aber, nein, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass die zum Beispiel jetzt vor uns, wir hatten ja, glaube ich, 10% gewichtet nachher. TV Total hatte 14 oder 15 in der gewollten Zielgruppe 14 bis 49 Jahre. Das ist ja die Zielgruppe, auf die das gesamte Fernsehen abgestimmt ist. Ja. Oder zumindest alles außer dem ZDF, weil, sagen wir mal ehrlich, wer Traumschiff sendet, zielt sicherlich nicht auf 18-Jährige.
Ja, das stimmt.
Aber in dieser Zielgruppe hat TV Total immer noch starke Quoten, was einen überrascht, weil das die Zielgruppe mit Internetzugang und mit Social Media ist. Ich glaube, dass TV Total für viele das ist, was für uns Wetten, das ist, das Lagerfeuer, die Erinnerung an die Vergangenheit.
Ja, oder
da macht
sowas.
Sebastian noch sehr gut, aber es gibt natürlich Anteile daran, die ich zumindest in gewisser Weise datiert finde, wo ich so denke, okay, dass das heute noch funktioniert, krass. Aber es funktioniert und gibt ihnen ja recht.
Genau, Erfolg gibt ihnen recht. Ich fand es nur faszinierend, weil ich habe TV Total früher halt, Anfang der 2000er, ich habe das geliebt. Ich habe mich tierisch drauf gefreut, wenn TV Total kam und fand das auch sehr witzig und ich kriege es aber nicht hin, in diese Nostalgie zurückzukehren, sag ich mal.
Ist mir zum Beispiel bei Wetten, das auch sehr schwer gefallen.
Ja,
also
genau,
auf der einen Seite
genauso.
Auf der einen Seite dieses schöne Gefühl, hey, Thomas Gottschalk, mach nochmal Wetten, das einmal im Jahr. Ich fand es eigentlich auch schade, dass er aufgehört hat. Also das so als einjähriges Event zu machen, warum denn nicht? Mhm. So tut er auch keinem weh. er hat immer noch gute Quoten gehabt und weiß ich nicht, er ist ja auch noch fit genug das gewesen, das zu machen, aber wahrscheinlich ging es ihm, also er hat ja eigentlich in der letzten Show auch sehr deutlich gesagt, warum er es nicht mehr macht, weil es ihm auf die Eier ging, dass seine Art, die er nicht, wo er sagte, ich werde mich nicht mehr verändern, ich fasse halt Michel Hunziker ans Bein und so,
dass weißt er nicht, du, also dass er für die Art, also das, nee, ich will jetzt nicht sagen, er ist ein Dinosaurier der Fernsehgeschichte, aber so ein bisschen schon, ne? Und dass er dafür halt heute verurteilt wird, dass er da keinen Bock mehr drauf hat, sozusagen.
Genau. Und das ist, da sagt er halt ganz offen so, brauche ich nicht. Also
ja, ne? Und genau das ist der Punkt. Er braucht das nicht. Ne? Also der braucht das weder aus monetären Gründen noch aus Bekanntheit oder irgendwas. Der kann halt entweder machen, weil er Bock drauf hat, oder halt lassen. Ne? Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Richtig. Und das ist ja
finde ich durchaus
eine Entscheidung,
legitim,
die man treffen kann. Ich meine, Raab, wo wir gerade über TV Total sprechen, ist ja der perfekte Tag, um drüber zu sprechen eigentlich, weil Raab seine Rückkehr angekündigt hat heute Morgen.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ernsthaft, bist du ja der Einzige, der es nicht mitbekommen hat. Das gesamte Internet ist zugeschissen mit einem Video von Stefan Raab, das er auf seinen Instagram-Kanal gestellt hat, auf dem bisher nur ein Foto war von seiner Abschiedsveranstaltung von vor 8 Jahren, 9 Jahren, 10 Jahren.
Ich war damit beschäftigt, mir Thrombosespritzen in den Bauch zu rammen.
Naja, das ist ja schon mal was. Also das Video ist besser als eine Thrombosespritze. Man sieht Elton auf einem Ruderboot, wie er über eine kanadische Landschaft rudert. Und dann kommt er halt an einem kleinen Teich an oder an diesem See an. Und da sitzt Raab von hinten gefilmt, also nicht ersichtlich, ob er es wirklich ist. Und er sagt, Elton, oder er sagt, Stefan, du bist 10 Jahre weg, was soll das, ne, was können wir da machen? Und dann zählen sie auf, was er alles an Sachen schon gemacht hat, die er nicht wiederholen wird. Kanzlerduell, ESC, TV Total. Was soll ich denn noch machen, sagt Raab. Und dann sagt er, ja, wie wär's denn? Nee, dann sagt Raab, ich wäre gern Influencer. Sagt er, wie Influencer, wie viel Follower willst du denn? Sagt er, ach, so hier wie Pamela Reif. Und dann sagt er, 9 Millionen, aber ja, in 3 Tagen. Und dann endet das Video und dann sagt er, wenn ich in 3 Tagen 9 Millionen Follower habe, dann komme ich zurück. In 3 Tagen ist allerdings auch der 1. April. Ja, also wahrscheinlich kommt Raab nicht zurück und will aber einfach seine, keine Ahnung. Ich kann dir die Gründe dafür nicht sagen. Es wäre natürlich ein bisschen lasch, wenn er 9 Millionen am Ende hätte und würde nicht zurückkommen.
Ja, es wäre ein bisschen natürlich sehr.
Er hat allerdings auch jetzt in, weiß ich nicht, 3 Stunden, seit dieses Video veröffentlicht worden ist, 500.000 Follower bekommen.
Mal was? Eben.
Also bei Instagram. Ja, die Leute sind heiß auf Stefan Raab. Also ich verstehe auch gerade gar nicht, wie du daran vorbeisegeln kannst. Wir haben jetzt irgendwie 15 Uhr.
Und ja,
heute Morgen um 9 Uhr gibt es wirklich keine einzige Internetmeldung, die abseits dessen ist. Jede Internetmeldung ist Stefan Raab, Stefan Raab.
Zumindest
Stefan
Raab. In deinem Feed. In meinem tatsächlich nicht. Also bei mir ist das nicht aufgetaucht. Aber ich habe jetzt gerade mal gegoogelt und ja, er ist jetzt bei 713.000.
Ja, krass, ne? Innerhalb von halt 3, 4, 5 Stunden. So.
Ja, Wahnsinn.
Es ist sogar theoretisch schaffbar mit den 9 Millionen, weil es wird natürlich von allen Influencern geteilt und Raab ist back und so.
Ja, klar.
Aber ich finde natürlich, irgendwie ist es auch ein bisschen cash-grabby zu sagen, so, ja, wenn 9 Millionen zusammenkommen, dann komme ich zurück. Und das ganze Video ist ja, also ich, Raab hat ja eine neue Firma gegründet, Anfang des Jahres, zusammen mit dem ehemaligen ProSieben-Chef Rosemann. Und wahrscheinlich plant er wirklich irgendeine Art von TV-Projekt und möchte jetzt im Vorfeld maximale Aufmerksamkeit darauf lenken. Und das funktioniert ja nun mal sehr gut.
Ja, ja, klar.
Und er, was man ihm auch lassen muss, natürlich der strategische Schachzug. Er hat sich damals auch im richtigen Zeitpunkt zurückgezogen. Anders als Harald Schmidt, bei dem ich ja noch gearbeitet habe damals, der einfach zu spät gegangen ist. Zu einem Zeitpunkt, wo die Leute dann nicht mehr diesen krassen, oh Gott, Harald Schmidt beendet seine Sendung.
Genau, der ist nicht auf dem Höhepunkt gegangen, ne? Und Raab ist im Grunde fast, also weiß ich nicht, vielleicht nicht auf dem Höhepunkt, aber zumindest.
Nicht auf dem Höhepunkt, aber er ist gegangen, als er wurde noch nicht durch Sender gereicht und so.
Ja,
bei
richtig.
Schmidt war es ja nun mal so, Sat.1, ZDF, Sky, dann wieder Sat.1, dann wieder Sky. Das war nicht gut. So, das war auch nicht strategisch clever. Ich weiß nicht, wer ihn da beraten hat oder warum er das getan hat. Harald ist sicherlich ein hochintelligenter Mann, der wird schon wissen, was er tut. Aber das war irritierend, zumindest auch fürs Publikum. Und hat dann beim Ende, bei der Einstellung der Sendung auf Sky, einfach keinen Unterschied mehr gemacht, weil es hatte sowieso nur 20, 30.000 Zuschauer.
Ne? Also mal ganz ehrlich, Sky, wer guckt sich eine Samstagabend oder eine Late-Night-Show auf Sky an?
Ja, wenige offensichtlich. Ja. Ne? Also die waren ja unter den messbaren Quoten teilweise. Harald Schmidt, was wirklich bedauerlich war. Weil dann wird es auch so egal. Ne? Also ich habe ja damals schreckliche Auftritte dort gehabt, wo ich überhaupt nicht abgeliefert habe, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Im Rückblick, ich habe mich damals wirklich gequält.
Wie bist du da überhaupt
hingekommen? Ich war Gast und wir haben uns so gut verstanden, es war so lustig, mein Gastauftritt, dass er sagte, hast du nicht Bock, Sidekick zu sein? Und ich habe mir fast in die Panties gejisst, das muss ich ehrlich sagen, weil in dem Moment war wirklich, ich weiß nicht, Harald Schmidt fragt dich persönlich, ob du Sidekick sein möchtest, war der Traum meines Lebens einfach.
Ja.
Und dann war ich das erste Mal Sidekick und er hat mich faktisch abperlen lassen und ich hatte kaum eine Chance. Und ich war auch nicht gut, ich war noch nicht weit genug, ich war noch nicht stark genug, so schnell genug im Kopf. Heute wäre es vielleicht anders, aber damals war es halt nicht möglich, mit Harald Schmidt auch nur annähernd auf Augenhöhe zu sein. Und dann war es einfach ein Jahr Folter. Ich bin da einmal die Woche hingefahren und habe mich faktisch wie so ein Opferlamm dahin begeben, weil ich konnte das einfach nicht. Und im Rückblick, also trotzdem eine Erfahrung. Und ich kann halt immer sagen, ich war Sidekick bei Harald Schmidt, wer kann das schon von sich behaupten?
Ja, das stimmt.
Auf der Visitenkarte ließ es sich gut. Und immer wenn Leute mich überhaupt nicht ernst nehmen und irgendwie herablassend zu mir sind, lasse ich das beiläufig fallen, dann sind sie eigentlich immer nett. Seltsamerweise. Das ist aus irgendeinem Grund, dass so, wenn du
weil
sagst,
sie Mitleid haben.
Nee, weil sie denken, krass, okay, das ist so ein bisschen so wie, und hier ist meine Goldmedaille. Ist zwar ein bisschen genau, absurd, die rausholen zu müssen.
Hier ist meine Ehrenurkunde.
Ja, ist ein bisschen absurd, die rausholen zu müssen, aber bei Leuten, die gar nicht wissen, du glaubst gar nicht, wie oft ich dann immer noch auf Leute treffe, die so, ach wie, du bist Comedian, cool, ja. Ja, wo in was für einer Scheune spielst du denn so, ne, so in der Art.
Ja.
Und ich bin niemand, der das braucht, denen dann zu beweisen, dass ich ein relativ etablierter Comedian bin. Aber wenn es dann so 20 Minuten geht, in denen ich so als Hampelclown für 5 Leute abgestempelt werde, dann kann man das schon mal fallen lassen und dann funktioniert das meistens auch. Aber am Ende ist mir auch ehrlich gesagt kackegal, ob
ja,
jetzt
das, die,
Doktor,
das ist
Dr.
Eine Einstellung,
Pistorius mich gut findet. Oder
das ist eine Einstellung, man sollte, wenn man es sich leisten kann, wenn es nicht für irgendetwas wichtig ist, sollte man einen Scheiß darauf geben, was Leute von einem halten.
Funktioniert unser soziales Miteinander.
Genau, deshalb sage ich ja, an den Punkten, wo man es sich leisten kann oder wo das geht. Ne? Also du kannst nicht mit einer Scheißegal-Einstellung durchgehend um dich werfen, aber an Stellen, wo es nicht wichtig ist, muss man halt mal über seinen Schatten springen oder sein eigenes Ego zurücklassen und einfach sagen, ja komm, ist gut, ist doch egal. Ne?
Das ist natürlich als 500 Millionen schwerer Pensionär oder so einfacher als beginnender Comedian zum Beispiel.
Klar.
Aber trotzdem hast du recht, man sollte das tun. Und es ist erhoffenswert, dass die meisten Menschen das vielleicht hinkriegen, weißt du?
Ja.
Was ich dir erzählen wollte, Reini, genau, wo ich eben hin übergeleitet habe, ich weiß nicht mehr, es ging um Schmerz. Reini, ich bin rückfällig geworden.
Was hast du gemacht? Hast du wieder angefangen, irgendwelche Sachen am Kiosk zu kaufen und dich vollzufressen?
Nee, noch schlimmer.
Wirst du wieder ein kleiner Fetti?
Nee, ich trainiere im Moment sogar.
Wofür denn? Ich würde ja sagen, ne, lass uns für einen Halbmarathon trainieren, aber jetzt gerade hättest du ernsthaft eine Chance zu gewinnen.
Reini, du hast eine gebrochene Hüfte, also wenn ich jetzt verlieren würde, würde ich mich wahrscheinlich umbringen.
Es ist Karfreitag und ich kann nicht mal tanzen. Das ist so ätzend.
Reini, du kannst also theoretisch, was darf man, ich glaube, man darf auch keinen Sex haben an Karfreitag.
Kommt drauf an, ob mit einem Messdiener oder nicht. Ich glaube, Karfreitag ist ein stiller Feiertag, da werden diverse Filme nicht gezeigt und so. Ich werde heute Abend mit meiner Frau Das Leben des Brian gucken. Das ist nämlich einer der Filme, die nicht gezeigt werden in den öffentlich-rechtlichen. Ja. Du wolltest mir aber erzählen, du bist rückfällig geworden. Was hast du getan?
Ich habe gerade drüber nachgedacht, welche Filme noch nicht gezeigt werden dürfen. Ist das so, Das Leben des Brian darf man nicht gucken?
Nee, der wird nicht ausgestrahlt. Also, warte mal, stiller Feiertag, gesetzlicher Feiertag in Deutschland. Stille Tage. Das Heiligabend, Aschermittwoch, Karwoche, Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, bla bla bla. Und irgendwo gab es eine Liste von Filmen, die dann nicht gezeigt werden. Oder nicht öffentlich vorgeführt werden dürfen oder so.
Albern, einfach albern.
Ja.
Ich finde das insgesamt albern, dass aufgrund eines, ich verstehe es nicht, also aufgrund einer solchen Sache irgendwie, also eines christlichen Feiertages, wobei wir nun mal nicht alle Christen sind, universell allen Kultur. Menschen was verboten wird.
Aber die Kultur, da kommen die Leute immer um die Ecke mit, wir sind hier ein christliches Land, die Kultur, bla bla bla. Dann denke ich mir auch mal so, ja schön, dass du nur ein paar hundert Jahre zurückguckst. Kannst auch noch weiter zurückgucken, da waren wir hier einzelne Volksstämme, die durch die Gegend gezogen sind. Da hat niemand was von Jesus gehört, da haben wir irgendwelche Naturgeister angebetet. Was ist denn daraus geworden?
Naja. Ja, ist ja auch so, ne? Also das ist einfach... Da, immer wenn ich mit Leuten über Gott diskutiere, versuche ich mit diesem alten Argument, wie alt ist das Universum, Reini? 3,8 Billionen Jahre?
Ich habe keine Ahnung. Alter ist, nee, ich glaube älter, oder?
Also ist auf jeden Fall mehrere Billionen Jahre alt. Ne? Und trotzdem.
14 Milliarden Jahre.
14 Milliarden. Okay.
Ja.
Okay, also es hat 9 Milliarden Jahre, oder nee, man muss mal 13,9.
Es hat 99,99% der Zeit ohne die christliche Religion existiert.
Genau. Und das ist für mich einfach, das ist so absurd, wenn man darüber nachdenkt. Also es hat so lange gedauert, bis Gott uns seinen Erlöser geschickt hat, weißt du?
Ja.
Bis wir überhaupt da waren. Das ist doch völlig abstrus.
Ja.
Das allein zu glauben, aber die Leute glauben es.
Ja, das ist, er hat dazu hier Dings Ricky Gervais nicht mal gesagt, irgendwie in der Zeit, in der die Menschheit existiert, gab es etwa 3000 Götter, ne, die irgendwie Leute angebetet haben, die sie zur Auswahl hatten, ne? Deiner ist richtig, die 2999 anderen, die sind alle Quatsch.
Ja, die sind ausgedacht, aber deiner, der ist der echte.
Genau, der ist der echte.
So, und jetzt zum Reini, ich werde nicht Gott, ich werde Elden Lord. Ich bin rückfällig geworden.
Du hast Elden Ring gespielt?
Ich habe Elden Ring gespielt, Reini, aber ich habe nicht ein bisschen Elden Ring gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe meine 30 Stunden innerhalb, also ich hatte jetzt mal ein paar Tage freie Zeit und man könnte ja vieles mit seinem Leben anfangen, zum Beispiel Bude aufräumen oder so, aber ich habe aus den 30 Stunden 55 gemacht und habe vorhin auf der Hochebene der Riesen den Feuerriesen gelegt, das will ich jetzt nicht googeln, also das will ich jetzt den inhaltlichen Storyteil will ich jetzt hier nicht, aber ich habe
welche
auf jeden
Story?
Fall vorhin, ja, es gibt schon, also wenn man ganz wachsam ist, kann man ein bisschen Story mitkriegen. Am Ende geht's halt alles darum, der Elden Lord zu werden, das ist ja auch egal. Aber ich habe vorhin halt einfach einen 100 Meter großen Typen totgeschlagen, der sich irgendwann ein Bein ausgerissen hat, das angezündet hat, ein riesiges Auge auf seiner Brust hatte und das gesamte Land um mich herum in Feuer gesetzt hat.
Das klingt so, als ob du in Essen-Altendorf unterwegs gewesen wärst. Aber
in etwa so. Und ich war so groß wie sein Fußnagel. Und trotzdem habe ich ihn mit meinem Samurai-Schwert, mit meinem Bleeding Edge, mit 16er Verstärkung und Blutschaden, habe ich ihn zu Boden gebracht. Und ich glaube, ich habe selten so Also ich bin einfach von der Couch durchs gesamte Wohnzimmer gesprungen vor Begeisterung. Dieses Spiel ist zu Recht considered als eins der besten Spiele aller Zeiten.
Wie viele Stunden hast du das jetzt? Wie viele Stunden Spielzeit hast du jetzt?
Rein, ich sag dir das nur einmal, du klingst gerade, als wärst du sehr weit weg.
Ah, okay.
Wenn das für deine Aufnahme kein Problem ist.
Nein. Meine Aufnahme funktioniert sehr gut.
Okay, warst du gerade kacken oder was?
Nee, ich habe mich gerade von meinem Handy weggedreht. Das war der Grund. Wir telefonieren ja nebenbei. Wie viele Spielstunden hast du denn?
58.
Ich habe jetzt 64.
Wirklich?
Ja, ich habe das mal relativ viel gespielt.
Elden Ring?
Ja.
Okay.
Ich habe 64 Stunden.
Ich hab gedacht, dass du ein totaler Noob bist. Hast du auch schon den Feuerriesen gelegt?
Habe ich nicht. Also den habe ich, glaube ich, nicht gelegt. Ich habe versucht, mich an der Story entlang zu hangeln. Und ich war, glaube ich, bei, also diese Zauberin hast du ja auch schon gelegt, oder? Die in der Universität?
Ja.
Genau, den danach habe ich noch gelegt und ich glaube, danach bin ich dann irgendwo im Nirgendwo so ein bisschen unterwegs gewesen und habe dann irgendwann leider nicht mehr weitergespielt und hätte es
bei der Zauberin kannst du ja reskillen, ne? Mit Tränen kannst du theoretisch deinen Charakter, wenn du ihn verskillt hast, kannst du komplett ihn neu skillen.
Bei der Hexe? Wann?
Bei der Hexe, die mit dem lustigen Hütchen, wenn du die legst.
Ja,
genau. Die sitzt dann weiter in der Mitte des Raums und wenn du der so eine Nebelträne oder sowas gibst, müsstest du mittlerweile welche von haben, kannst du deinen Charakter komplett neu aufbauen, was für ein Souls-Spiel ein wirklich großer Bonus ist, weil früher war es bei Souls-Spielen oft so, Dark Souls 1 oder 2, da gab es halt kein Reskill. Also wenn du Punkte scheiße investiert hast, dann waren die scheiße investiert und dann, das ist ja das klassische Souls-Erlebnis. Irgendwann bekommst du eine Waffe, die der absolute Oberhammer ist, worauf du richtig Bock hast, mit der zu spielen. Und dann stellst du fest, dass die einen Stärkewert von 45 hat und du hast 12 Stärke.
Ja,
genau. Und dann ist es halt auch durch. Dann gibt es eigentlich keinen Weg mehr, da dran zu kommen, weil du schon so weit im Spiel bist, dass du halt so viel Seelen brauchst. Also für die Leute, ich weiß, wird gerade nerdig.
Ja. Also du kriegst es nicht mehr hin. Du hast es am Anfang, du hättest es vom Anfang an in die Richtung skillen müssen und das hast du halt nicht getan. Deshalb, du sagst ja auch schon mal, man sollte zumindest mal so grob lesen, wenn man sich für irgendeinen Charakter entschieden hat, also auf welche Werte man skillen sollte, zumindest grob. Muss man nicht machen, empfiehlt sich aber.
Dieses Spiel ist, Reinhard, das ist so ein krankes Spiel. Es ist so krank. Ich finde das, ich habe noch nie, zum Beispiel Breath of the Wild wird ja immer dafür gelobt, du gehst irgendwo hin und dann entdeckst du was und dann geht's da weiter.
Hat mir leider überhaupt nicht gefallen.
Hat mir gefallen, aber es gab zwei Sachen, die es mir komplett vermiest haben. Erstens, die Waffen gehen kaputt.
Ja, das ist super ätzend.
Fürchterliche Mechanik, wie ist das? Anstatt eine Waffe zu haben, du wirst dafür bestraft, deine Waffe zu benutzen. Total dumm.
Ja,
also, und sogar beim zweiten Teil haben sie es wieder gemacht, wo du denkst, seid ihr doof?
Du musst dir die aufbewahren, ne? Wenn du irgendwie eine Waffe hast, musst du die ganze Zeit im Inventar haben, weil so, falls du mal irgendeinem Boss begegnest, dann kannst du die gute Waffe rausholen.
Macht aber überhaupt keinen Spaß. Finde ich total doof. Eine Waffe muss, bei Elden Ring hast du diese Waffe, die ist wie dein zweites so, die levelst du über Stunden, bis du sie auch so beherrscht, dass du damit im Dunkeln Gegner rückwärts erledigen kannst. So, das ist einfach so geil.
Ja.
Dann bei Breath of the Wild, du hast dieses Gefühl von Progress nicht. Ja, du hast eine Story, der dich langhangelst, aber alles andere, was du entdeckst, sind halt irgendwelche Samen auf dem Berg, wo du dann irgendwelche neuen Kostüme kriegst. Oder bei Elden Ring, du kannst wirklich völlig stumpf in irgendeine Richtung laufen und du wirst immer was erleben. Immer.
Ja,
auf einmal fällt eine riesige Hand vom Himmel.
Oder du erlebst was.
Und genau, oder du wirst sterben, aber dann fängst du halt neu an. Also fängst nicht neu an, aber dann gehst du halt wieder los, holst deine Seelen, gehst in eine andere Richtung. Dieses Gefühl habe ich noch in keinem Videospiel gehabt und das hat mich dermaßen gefangen genommen. Das ist unerträglich. Also ich habe heute Nacht davon geträumt. So, wo du so denkst, okay, das ist jetzt ein bisschen viel. Also jetzt wird's. Ich kann aber verstehen, warum viele Videospielmagazine und auch viele, wie nennt man das so, Profikritiker etc., das als eins der besten Spiele aller Zeiten bezeichnen, weil es ist wirklich
unfassbar. Aber ey, da noch eine ordentliche Story rein und das wäre super. Also,
oh, ja, ein bisschen mehr Story.
Aber
ein bisschen mehr Story, die ich verstehe, so was ist halt dann, ja, du bist gekommen, tarnischt, irgendwie den Pockenbefleckten zu töten. Dann tötest du den Pockenbefleckten so, der Pockenbefleckte ist tot. nun. Und denk so, ja, und war jetzt.
Warum?
Ja, der ist jetzt tot. Ja, und ja, jetzt ja. Gehst du dahin. Und dann
ja, oder du klopfst dich durch irgendwie durch die Stadt der alten Magier oder so durch, ne? In so einer Region und denkst so, warum ist die da? Warum, ja. Ne, warum, also was ist die Geschichte zu dieser Stadt? Warum, ne, kann ich bitte ein bisschen Background dazu haben? Und die bekommst du auch, aber dafür musst du irgendwelche Item-Beschreibungen lesen oder so.
Ja, und das ist einfach blöd. So doof, ne? Also ja. Es gibt zum Beispiel, bei einer Sache ist mir extrem aufgefallen. Ich reite durch Lyndell, das ist schon relativ spät im Spiel. Und so eine Graslandschaft, wunderschön. Auf einmal kommst du zu so Windmühlen. Und um die Windmühlen herum stehen an Feuern so irre Weiber mit so Zöpfchen und tanzen um das Feuer. Man, ja. Und die greifen dich erstmal gar nicht an. Die haben aber dann so brennende Äxte ab dem Moment, wo du sie dann aktivierst und wollen dich killen. Und die sind halt irgendwie vergiftet oder krank mit irgendwas. Und das ist super geil, das Setting. Der Himmel verdunkelt sich. Es fängt auf einmal an zu regnen. Diese Windmühlen stehen teilweise in Flammen. Manche sind halt so völlig runtergekommen. Dann diese Irren. Und das ist alles super geil, aber ich habe keine Ahnung, was mit denen ist. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
Ja,
ich gehe da einfach nur durch, kill die alle, sammel alle Items ein und gehe weiter so. Und das ist halt, da wird so viel liegen gelassen, was eigentlich, weißt du, was geil wäre, wo was zu erzählen wäre.
Du spielst ja so einen Samurai, ne? Oder?
Ich spiele einen Samurai mit Blutungsschaden, also mit dem Bloody Katana, was man dann erst sehr spät bekommt.
Ich hab ja einen Magier angefangen. Also Moment, dazu wollte ich mal was sagen, weil du letztes Mal gesagt hast, so du spielst das ja auf einfach, ne? Mein Magier trägt übrigens mittlerweile diese wunderschöne schräge Mütze von der Magierin da und ein weißes
das
Kleid.
Dir.
Also es ist wirklich, er sieht bescheuert aus, ist aber relativ stark an der Stelle dann. Also relativ, denn ich habe auch, ich glaube vor 3-4 Tagen oder so, weil ich dachte, schmeiß der Elden Ring nochmal an, habe ich auch mal mit dem Samurai angefangen. Und zumindest der Anfang, ne, also ich kann nicht für später sprechen, ich habe es nicht lange gespielt, eine Stunde oder so. Der Anfang ist mit dem Samurai so viel einfacher als mit dem fucking Magier. Weil diese kleinen Pizzelsoldaten da am Anfang, ne, mit dem Magier, wenn zwei von denen auf dich aufmerksam werden, bist du tot. Mit dem Samurai klopfst du dich durch drei ohne Probleme durch.
Der Anfang, ja, das stimmt, der Anfang ist leichter, aber wenn das Spiel weiter fortschreitet, kannst du halt, also es wird gerade echt Nerd-Talk, aber du kannst mit dem Magier, zum Beispiel das, was ich gerade gemacht habe, diesen Feuerheini, kannst du halt einfach auf die Entfernung erlegen.
Ja, wenn es geht.
Ich muss halt mit dem Samurai-Schwert hinlaufen zu einem Typen, der größer als ein Hochhaus ist und auf seinen Fuß einschlagen.
Ja, hat ein bisschen was von hier, wie hieß das PlayStation-Spiel nochmal? Shadow of the Colossus?
Ja, total. Ja. Total. Das hat was von Shadow of the Colossus oder von den alten God of War-Teilen, aber halt viel schwerer. Und ich liebe es. Also es ist wirklich ein Meisterwerk. Ich finde das so super. Ich finde das so geil. So spaßig, aber.
Vielleicht schmeißt es gleich auch nochmal an.
Ja, Rani, du musst daran.
Dann ist nur die Frage, fange ich nochmal von vorne an oder spiele ich meinen Magier weiter? Das Problem ist, es ist so lange her, also bestimmt schon fast ein halbes Jahr oder so, da kann ich eigentlich nochmal von vorne anfangen.
Ja, aber warum nicht? Also du kannst doch deinen Magier weiterspielen, spricht doch nichts gegen.
Ja, ich weiß aber, ich weiß bei der Hälfte der Zauberer nicht mehr, was sie sind, was sie tun, wie die Steuerung ging und wo ich hin wollte. Aber ja, mal gucken. Nebenbei, ich habe mittlerweile eine Liste gefunden von Filmen, die an Karfreitag nicht gezeigt werden. Und Das Leben des Brian ist nur einer der Filme. Unter anderem ist da auch sowas bei wie Didi Hallervorden, Alles im Eimer.
Was?
Ja. Captain Blackbeards Spukkaschemme, das glaube ich ein Disney-Film. Top Gun, Police Academy.
Was?
Harold
was?
And Maud, Ghostbusters, Reservoir Dogs. Die dürfen alle nicht gezeigt werden. Jackass the Movie.
Was? Warum?
Ja, ist Waldstiller Feiertag. Was weiß ich, ist. Es ehrt, weiß ich nicht, die Leute sind wütend, weil ihr Gott verarscht wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das alles albern.
Ja gut, aber ich kann es ja inhaltlich bei Das Leben des Brian noch nachvollziehen.
Nee, selbst da finde ich es albern. Also bitte, ich möchte mich bitte über jede, also jede Religion muss es ertragen, dass man sich über sie lustig macht. Das haben wir ja auch schon häufiger gesagt. Also wenn jemand so sehr daran glaubt, dass irgendein Rauschebart im Himmel zuguckt, ob er sich täglich selbst befriedigt oder nicht und demnach wertet, ob er in den Himmel kommt oder nicht, dann bitte. Also Religion ist einfach auch eine witzige Sache, finde ich.
Ja, es gibt ja dieses alte George Carlin-Zitat, das haben wir, glaube ich, auch schon mal. Das könntest du eigentlich mal am Ende dieser Folge einspielen.
Was denn?
George Carlin war ein wirklich sehr, 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 sehr kluger Stand-up-Komiker, der leider schon Mitte der 2000er gestorben ist, also irgendwie 2008 oder so, ein bisschen später.
George Carlin?
Und George Carlin. Vielleicht 2008. kannst du spontan einspielen?
Nee, spontan geht nicht, weil ich nicht das richtige Audio-Setup hier habe.
Okay, warte, ich schau mal kurz. Dass
Ich bin ja an zu Hause gefesselt, weil ich mit meinen Krücken nicht in mein Büro komme, beziehungsweise es leider sehr, sehr aufwendig wäre, da gerade hinzukommen. Und deshalb habe ich hier noch mein mobiles Aufnahmesetup mit meinem Headset. Deshalb klingt es auch nicht ganz so gut. Aber egal. Ich habe auch noch nicht hinbekommen, mein neues Setup aufzubauen. Wir haben ja eine nette Hardware.
Stopp, Randy, bevor du jetzt hier eine Überleitung, ja? Warte mal, bevor du hier gerade eine Überleitung machst,
Ich wollte nirgendwo ihn überleiten.
Ja, doch, wolltest du, aber ich wollte dir kurz, dass du das Video am Ende vielleicht einspielst. Ja. Ich schicke dir das dann gleich. Ich kann es nicht so gut zitieren, wie George Carlin es damals gemacht hat. Deswegen macht es Sinn, wenn ihr es euch aus seinem Munde anhört. Es geht grundsätzlich darum, ne? Religion taught people that there's a giant man in the sky who gives you 10 rules to live by. And when you gegen diese Rules verstößt, then you come to a place of fire and hell and you burn in eternal darkness, but he loves you.
Ja. Und
das ist wirklich, wie er das überleitet, ne? Wie absurd.
Das kenne ich sogar, Gedanke. Den Ausschnitt kenne ich. Den
das ist so Weltklasse. Und pack das mal hinten an diese Folge dran. Ich glaube,
ja, mache ich gerne. Schick mir das gleich mal, dann schneide ich das hinten dran.
But he loves you and he want one thing. Money. Und das ist ja wirklich, ich weiß, dass wir in die Hölle kommen, Reini, dafür. Ich kann damit leben. Aber ich finde es bei dir immer noch lustiger, dass du so ein totaler Atheist bist bei deiner Family-Story. Das ergibt für mich wirklich keinen Sinn.
Warum?
Also, naja, also du bist ja eigentlich als Frühkind schon indoktriniert worden. Wie man es da schafft, da so rauszuschwimmen. Ich meine, dein Bruder ist Religionslehrer geworden. Also
ja,
bei den anderen hat es ja offensichtlich gewirkt.
Naja, was heißt gewirkt? Das ist also Religion, ich möchte niemandem seine Religion ansprechen. Das ist halt was sehr Persönliches. Ne? Also ich habe ja auch schon häufiger gesagt, du kannst ja auch ohne Probleme Naturwissenschaftler sein, mit naturwissenschaftlichen Weltbild und trotzdem an Gott glauben. Das widerspricht sich nicht. Es ist nur eine andere Form von Glaube als irgendwie in der Kirche der Herr Jesus, der auf dich runterguckt, bla bla bla. Ne, das ist ein sehr naiver Glaube oder ein sehr kindlicher Glaube, wie man auch sagen könnte. Aber trotzdem, Spiritualität oder Religiosität und Wissenschaft schließt sich nicht aus. Ne, das geht beides zusammen. Deshalb, also weiß nicht, ich habe für mich halt irgendwann, also ich bin für mich halt an den Punkt gekommen, wo ich überzeugt davon war, so, nö, ich sehe da keinen Vorteil drin. Also man kann da drin ja auch Trost finden oder so, aber ich denke mir die ganze Zeit so, ich brauche das nicht. Ich bin für mein Schicksal selbst verantwortlich und wenn ich Scheiße baue, dann bin ich halt schuld und nicht irgendeine Fantasiefigur, die ich mir ausgedacht habe, die da schon irgendeinen Sinn drin hat, dass es mir doof geht.
Ja? Das ist, also ich glaube, das ist ja genau die Suche nach dem Sinn, die solche Leute so beschäftigt, ne? Also ja. Das ist das, was
kann ich
was
auch Gläubige, durchaus verstehen.
Der also, Sinn.
Ne, wenn mich jemand nach dem Sinn im Leben fragen würde, würde ich auch sagen, weiß ich nicht. Ne? Also schwierig. Muss das einen Sinn haben? Also muss Leben einen Sinn haben? Einen tieferen?
Ich glaube, es gibt keinen, oder? Also ich sehe keinen.
Weiß
also,
ich, rein biologisch hätte ich gesagt, dass
Reproduktion.
Du, genau, ja. Reproduktion. Ne, dass du dich halt fortpflanzt und so. Aber das wäre auch eine sehr nüchterne Art. Wenn du jetzt sagst, was ist der Sinn in deinem Leben, dann könntest du vielleicht sagen, weiß ich nicht, Erfüllung, Freude. Ne, und Freude empfinden Menschen halt auf unterschiedlichste Art. Ne, manche Leute freuen sich, wenn sie irgendwie, was weiß ich, sich in Geld wälzen und was weiß ich, sich zukoksen. Andere Leute empfinden Freude, wenn sie Macht ausüben können. Wieder andere Menschen empfinden Freude bei anderen Sachen. Also ich glaube, dass das Ziel im Leben sollte sowas sein, wie für dich die Möglichkeit zu finden, nachhaltig Freude zu empfinden und glücklich zu sein. Und das kann ganz, ganz viele Ausprägungen haben.
Genau. Also das ist jedem selbst überlassen, wie er das sieht. Ne?
Ja, genau. Und es ist auch gar nicht so leicht. Also es ist gar nicht so leicht, weil wir sind als Menschen ja sehr soziale Wesen und die Gesellschaft, wobei die Gesellschaft ist auch die Frage, was ist denn die Gesellschaft? Aber so dein soziales Umfeld gibt dir ja vielleicht zum Beispiel auch vor, was du glauben solltest, was glücklich macht. Ne? Also es gibt zum Beispiel Leute, die finden Erfüllung da drin in ihren Kindern, dass sie Kinder haben. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, das ist nicht meins, das ist nichts für mich und so. Das muss am Ende jeder für sich selber herausfinden und das ist, würde ich sagen, die Aufgabe, die jeder von uns im Leben hat, die auch schwierig ist, das herauszufinden.
Ist wahrscheinlich genau, ja, wahrscheinlich ist genau, was macht dich glücklich und wie kannst du es aufrechterhalten?
Ja, nachhaltig, ne? Das ist auch wichtig. Was macht dich nachhaltig glücklich? Weil man hat ja schon zum Beispiel, wenn man viele Leute fragt, die sagen dann, ja, ich wäre gern reich oder so. Und dann sieht man bei Leuten, die wirklich, wirklich reich sind, die irgendwie in starke Depressionen verfallen sind, die dann auch merken so, nee, das ist es eventuell auch nicht. Ne?
Ja, aber das ist doch trotzdem seltsam, dass wir diese, ja, Inspiration ist der falsche Begriff, dass wir das nicht sehen an anderen. Also eigentlich, es ist ja nun wirklich eine der ältesten Menschheitsweisheiten, Geld macht nicht glücklich. So, ne? Das ist einfach ziemlich eindeutig, Geld macht nicht glücklich. Das steht auf jedem Selbsthilfebuch, steht Geld macht nicht glücklich.
Ja, wobei...
Und trotzdem...
Aber kein Geld macht auch... Also ein gewisses Maß an Geld nimmt dir halt Sorgen. Ne? Es gibt da gibt sogar wissenschaftliche Studien zu. Ab einem gewissen Vermögen, das du hast oder Geld, macht dich mehr Geld nicht glücklicher.
War doch, glaube ich, 80.000 netto im Jahr oder sowas.
Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Also schon viel, aber viel weniger, als man denken würde.
Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass, also wir sprechen jetzt nicht von der Grundversorgung, sondern dass eigentlich die meisten Menschen drauf sind, immer noch mehr Geld zu verdienen. Also ist doch erstaunlich, wie viele Billionäre, Millionäre, Milliardäre etc. immer noch sich, also Warren Buffett setzt sich immer noch die ganze Zeit, der hat lange ausgesorgt, sehr lange.
Ja.
Und er ist über 90 Jahre alt. Und trotzdem beschäftigt er sich sein ganzes Leben dann mit, wie er sein Vermögen vergrößern kann.
Ja, das ist vielleicht so ein Streben eher nach Macht als nach Geld.
Ja, aber Macht und Geld sind ziemlich gleichbedeutend in vielen Dingen, ne?
Ja, in vielen, aber nicht in allen. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, also ich bin der Überzeugung, was du auch gesagt hast, Geld macht nicht glücklich. Das kann man, um das zu erkennen, muss man aber mal in der Situation gewesen sein, sich um Geld keine, also man muss dafür nicht super reich werden, man muss aber mal in der Situation gewesen sein, wo man sagen kann, ohne Probleme, Geld ist nicht meine primäre Sorge. Also wo du sagen kannst, so ich habe gerade genug Geld, weiß ich nicht, ich habe irgendwie mein Häuschen abbezahlt, ich weiß, selbst wenn ich jetzt irgendwie nichts mehr verdiene, das Häuschen verkaufe, davon kann ich locker 10 Jahre leben oder so, oder weniger, meinetwegen 5 Jahre, dann bist du an einem Punkt, wo du dir um Geld in erster Linie erstmal keine Gedanken mehr machen musst. Wenn du aber an dem Punkt nicht bist, dann ist Geld immer eine deiner ersten Sorgen. Weil das, was Geld dir gibt, ist, jetzt klinge ich wie so ein Krypto-Guy auf YouTube, das, was ausreichend Geld dir gibt, ist Freiheit. Also Entscheidungsfreiheit, Sachen zu tun oder nicht zu tun.
Definitiv. Das ist Freiheit. Möglichkeiten.
Geld, genau, gibt Möglichkeiten. Geld gibt dir Möglichkeiten.
Aber es ist dann trotzdem bei vielen, die man trifft, die viel Geld haben, erstaunlich, wie wenig sie davon nutzen.
Ja, oder die Erkenntnis, dass dich das halt nicht glücklich macht. Das ist so ein bisschen, da haben wir auch schon mal drüber geredet, wie mit, jetzt sind wir wieder bei Computerspielen, ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber als Jugendlicher oder als Kind hattest du Geld und konntest dir irgendwie im Jahr deine 10 Computerspiele leisten oder so. Und die waren toll. Du hast jedes davon durchgespielt, irgendwie auf deiner Konsole. Du hast in jedes davon halt Zeit investiert und das war toll und so weiter. Heute hast du ein Pile of Shame in deiner Steam-Bibliothek du weißt es nicht mehr wertzuschätzen.
Richtig. Die dauerhafte Verfügbarkeit macht es wiederum, genau, völlig uninteressant. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, das eigentlich generationsübergreifend bei uns ist, weil wir im Moment in so einer, Wir leben zwar immer in dieser Behauptung der Mangelsituation, aber eigentlich sind wir die reichste Generation, die es je gab.
Ich wollte gerade sagen, also Mangel, also ne, Mangel ist schwierig. Also, ja,
aber viele würden dir sagen, ja, aber jetzt, also wo war das zum Beispiel? Jetzt in dem Urlaubsort, wo ich war, da hieß es dann, ja, es kommen dieses Jahr weniger Leute, weil die Gaspreise so gestiegen sind. Was stimmt? Also, ja. Also natürlich sind die Gaspreise gestiegen und viele Menschen oder wir alle müssen mehr für Energie ausgeben.
Ja, und für viele, also für viele Leute ist es auch hart, die gestiegenen Preise und so, ne? Es geht, glaube ich, eine Menge Menschen, also die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Ein Mittelstand wird immer schwieriger. Es ist heute für junge Leute heute fast unmöglich. Also ich kann mich nicht mehr mit dazu ziehen, ich bin 40, aber für jemanden, der jetzt irgendwie, was weiß ich, Mitte 20 ist, sich ein Haus zu kaufen oder irgendwie zwei Kinder zu haben und zu sagen, ich will mir ein Haus kaufen, das ist finanziell fast unmöglich. Da habe ich auch letztens einen Beitrag drüber gesehen, dass das eigentlich eine Karikatur ist, wenn man sich mal die Simpsons anguckt, die ersten Folgen. Da hat Homer als Mitarbeiter in so einem Standard, sag ich mal, Bürojob oder, also okay, er ist Sicherheitsinspektor in einem Kernkraftwerk, aber er ist so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Blue-Collar-Worker oder so. Also so ein Mittelschichtjob und der kann sich drei Kinder, ein Haus und zwei Autos leisten. Das ist heute unmöglich.
Ja, das ist das gleiche bei El Bundy, ne?
Ja, genau.
Allein arbeitender Schuhverkäufer, zwei Kids, ein großes Haus. Klut, okay, man muss sagen, dass natürlich Serien nie realistisch sind. Die Friends, also hier, die ich nie gesehen habe.
Ja, nein, natürlich nicht. Aber
die leben in riesigen Apartments in New York und arbeiten irgendwie als freiberuflicher Schauspieler oder als was weiß ich. Das ist natürlich auch alles scheiße. Aber das war damals, glaube ich, in den 80er Jahren durchaus vorstellbar, dass du mit einem einzelnen Gehalt dir zumindest ein kleines Haus leisten
kannst. Ja, genau. Und das ist heute nicht mehr möglich. Naja, durch Inflation, durch die gestiegenen Immobilienpreise und so weiter und so weiter. Und da kann ich schon verstehen, wenn Leute sagen, boah, uns geht's nicht gut und so weiter. Es geht uns immer noch relativ gut und wir beide dürfen eh nicht meckern, weil, ne, also du hast einen gut bezahlten Job, ich komme auch gut über die Runden, ne, wir sind da raus, aber ich glaube, wenn ich mir das angucke, den Job, den mein Vater gemacht hat, ne, der hat in einer Brauerei am Fließband gearbeitet über 20 Jahre, ich glaube, es wäre heute schwierig, damit eine Familie zu ernähren, mit so einem Job, als Alleinverdiener.
Definitiv. Das wäre definitiv schwierig heute. Also, aber trotzdem leben wir in einer dauerhaften Verfügbarkeit von, ja, Dingen, die uns als Wohlstand.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn man noch eine Generation weiter davor guckt, kurz nach dem Krieg, also die Generation, mit der ich gerade in der Reha unterwegs bin, ne?
Die haben noch Mangel erlebt.
Ja, richtig, genau. Die haben tatsächlich noch Mangel erlebt. Und die haben auch noch erlebt, was es wirklich heißt, wenn nichts da ist und so. Und ich habe mich...
Meine Oma hatte immer diese Geschichte davon, wie sie nachts, sie war 20 während des Weltkriegs, aus dem Bett gekrochen ist, um ihre Eltern um ein Stück Brot anzubetteln. Und das natürlich, als Kind konnte ich gar nicht nachvollziehen, was sie damit meint. Ne? Weil das war so eine Marie-Antoinette-Perspektive. Ja, wenn kein Brot gab, dann isst doch Kuchen. Und jetzt als Erwachsener, der versteht, was Mangel ist, ihn zwar nicht erlebt hat, aber ich verstehe, was es ist, ist es natürlich Horror. Ne? Es ist eine Horrorvorstellung.
Ja, oder wenn ich mir das angucke, meine Oma und ich weiß gar nicht, vielleicht sogar meine Eltern auch noch, die sind hier im Ruhrgebiet teilweise hinter den Zügen hergelaufen und haben Kohlen aufgesammelt, die auf die Gleise gefallen sind.
Stimmt. Zum Heizen. Ja. Ne? Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Ne?
Also das ist halt noch eine andere Generation. Das wollte ich eh noch erzählen. Also wir müssen gleich mal langsam zu Ende kommen, aber trotzdem, ich bin ja jetzt gerade mit einer Menge alten Leuten unterwegs in der Reha und habe da viel Wartezeit. Und irgendwann fängt man an, sich zu unterhalten. Und ich glaube, wir sollten viel, viel mehr mit älteren Leuten uns mal unterhalten und reden, weil die haben echt interessante Geschichten zu erzählen. Die haben viel erlebt und... weiß ich nicht, wann hast du dich das letzte Mal mit einer wirklich, also mit jemandem über 70 unterhalten?
Ja, mache ich schon manchmal. Ja, aber es ist schon wahr, dass die Zugänglichkeit oder der Zugang zu solchen Menschen natürlich geringer ist, wenn man jetzt beruflich damit nicht verbunden ist.
Also
meine Großeltern sind alle tot, meine älteren Verwandten sind alle tot.
Jetzt bei mir genauso. Ja, also, das heißt, ich fand es echt interessant. Ich hatte da so einen älteren Herr, mit dem habe ich mich so unterhalten, weil, ne, der hatte auch irgendwie gerade Hüfte kaputt, bla bla. Und hab den dann gefragt, so, und was haben Sie früher beruflich gemacht? Ne? Also, ja, ich hatte ein Taxiunternehmen und nebenbei war ich Vermessungsingenieur. Also, der hat so zwei Jobs gleichzeitig gemacht quasi und hat irgendwie so, weil es ihm irgendwann auf dem Bau zu langweilig war, hat er angefangen, in Kraftwerken so halt Messungen zu machen, wo Turbinen gelagert werden und so. Also wirklich interessante Scheiße. Also, fand ich zumindest.
Ja, total. Und manchmal, das vergessen wir, glaube ich, immer wieder, dass hinter dem, also hinter jeder Biografie, hinter jeder Person mit 80 Jahren liegt ein ganzes Leben.
Ja.
Und ein ganzes Leben mit Sex, mit Kindern, mit Sorgen, mit Steuern, mit Erfahrungen. Natürlich sind solche Menschen manchmal nicht zugänglich. Manchmal sind sie krank, manchmal sind sie psychisch nicht mehr in der Lage und so. Aber grundsätzlich hat jeder, den du triffst, ein ganzes Leben hinter sich und ein Leben voller interessanter Ereignisse, so, die man eigentlich entdecken muss. Und die gehen verloren. Und die Generation unserer Kinder, wenn wir welche hätten, wird schon niemanden mehr kennenlernen, der den Weltkrieg erlebt hat.
Ja, richtig. Richtig. Das ist, ich werde morgens ja momentan immer zur Reha von so einem Bus abgeholt, weil ich bin Taxipatient, wie man es so schön nennt, weil ich ja kaum laufen kann ohne die Krücken. Deshalb fährt hier morgens so ein Sammeltaxi rum quasi, sammelt mich ein. Auf dem Weg nehmen wir dann noch 2-3 andere Rentner mit und dann geht es zusammen zur Reha. Und
das ist alles so lustig.
Es ist auch tatsächlich. Vor allem, es sind halt immer die gleichen Leute, weil wir halt immer eine Tour fahren. Ne? Es ist immer der gleiche Fahrer und immer die gleichen Leute. Und unter anderem haben wir so eine Oma, die wir abholen. Die ist, ich glaube, auch 85, hat auch irgendwas an der Hüfte und die ist relativ witzig. Also, ne, ist halt so eine alte Dame und die irgendwie letztens erzählte, ja, da muss ich nochmal mit dem Arzt reden und da meinte der Fahrer so scherzhaft, Frau so und so, ich kann Ihnen mein Obstmesser mitgeben, dann können Sie den ein bisschen bedrohen, wenn er nicht das macht, was Sie wollen. Und die Oma meinte dazu brauche ich kein Messer, das mache ich so.
Ja, ich habe dir doch mal erzählt, dass ich mal wir hatten so eine Oma vor der Haustür wohnen. Ich wohne leider nicht mehr an dem Park, aber da ging immer die gleiche Oma mit so einer geilen Föhnfrisur lang, mit der habe ich mich auch immer unterhalten. Und dann hieß es irgendwann mal zwischen den Zeilen bei anderen Hundehaltern, weil sie hatte einen Hund, der war blind und taub.
Ja.
Also der habe ich gar nichts mehr mitgekriegt. Der wurde im Kinderwagen durch die Gegend geschoben. Ich glaube, das Einzige, was er mitgekriegt hat, ist der Gegenwind. Sonst gar nicht. Blind und taub. Aber sie hat ihn geliebt und es war irgendwie auch süß. War ein sehr hübscher Hund und die Oma war lustig. Und dann siehst du mal, das ist eine ehemalige Prostituierte, sagte mein Hundehalter und so. Und ich sage, ja, ist mir am Ende egal, ne? Mensch wie jeder. Und habe mich immer Lust mit ihr unterhalten. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, wie tough die ist. Weil dieser Hund hat ja nichts gesehen, nichts gehört. Ne? Ja. Und dementsprechend hat der lief auch nicht weg, der blieb einen Meter neben mir, weil der ja auch nirgendwo hätte hinkommen konnte. Also, was soll der machen? Ne? Und dann hat sie ihn abgesetzt und er lief immer neben mir her. Dann kam das Ordnungsamt und wollte irgendwie 50 Euro aus den Rippen leiern, weil der Hund ohne Leine lief. Und auf einmal brüllt die, der hat mich angepackt, der will mich am Arsch packen, hier, sexueller Missbrauch und so. Und dann haut wirklich das Ordnungsamt irgendwann ab, anstatt irgendwie Bullen zu rufen, sind die einfach abgehauen, weil die, glaube ich, gedacht haben, okay, das wollen wir jetzt hier nicht wegen dem Hund. Bin ich zu hin, ich sage, ist alles gut. Nö, das mache ich immer, wenn mir einer auf den Sack geht. Das funktioniert eigentlich immer. Und ich denke so, wow, okay. Ja, da war wirklich... Die war tough.
Ja, die Oma, die wir hier morgens im Bus mal abholen, da, ich weiß gar nicht, der Busfahrer meinte zu ihr auch mal beim Einsteigen so, versuchen zu, dann müssen sie ein bisschen mehr Sport machen, damit sie fit bleiben, ne? Da meinte die so, ich bin über 80, ich mach gar nichts mehr, ich lass mich gehen.
Ja, und sie hat recht.
Ja.
Geschissen drauf.
Ja.
Ich hatte in meinem ersten Comedy-Programm doch die Nummer, die war wirklich wahr, wo ich mit meiner 89-jährigen Oma beim Arzt sitze und dem Arzt sage, ich weiß nicht, aber meine Oma hat angefangen zu saufen. Ne? Also immer, wenn ich komme, macht die eine Fahne und so. Und der guckt mich an und sagt, wenn ihre Oma morgen mit Heroin anfängt, was soll's, sie ist 89. Ja. Ich denke so, er hat recht.
Also, ja, richtig.
Was wartet denn noch? Richtig. Ist ja egal. Also am Ende egal. Reini, wir verabschieden uns jetzt von unserem genannten Alkoholiker und Rentner.
Ich muss heute noch Sport machen.
Reini, du musst heute noch Sport machen.
Nee, muss ich
wie
ernsthaft.
Wie Bowling.
Nee, muss ich ernsthaft. Also, du glaubst nicht, wie sehr die Muskeln nach sowas im Arsch sind. Ich kann nicht mal mein Bein anheben.
Ich habe dich ja letztens gesehen und du warst schon sehr eingefallen und sehr blass aus. Ich habe dich doch noch in die Wand reingeschoben.
Hast du die Hardware, die du mitgenommen hast, hast du die mal angeschlossen? Nein, mach das demnächst mal.
Das werde ich natürlich tun, weil der Reini war so lieb. Ihr Grüße gehen raus erstmal an die wunderbare Firma. Wie heißt die nochmal, Reini?
Die heißen Röde.
Röde.
Also schreiben, Röde. Also eigentlich, also manche sagen auch Rode, aber die haben so ein O mit so einem Querstrich durch. Röde.
Röde, eine Röde. Dänische Firma sehr wahrscheinlich. Röde, ja. Hat uns mit Equipment für den Podcast versorgt. Dafür sagen wir ganz herzlich Dankeschön.
Richtig, weil die das nicht mehr mit anhören konnten, wie du rumstümperst.
Und werden dann mal berichten, wie deren, ja, fantastische Sachen von Röde jetzt in den Online-Shop gehen.
Nein. Moment. Nein. Das ist keine Werbung. Wir werden dafür nicht bezahlt. Die haben uns tatsächlich nur einmal Hardware hingestellt. Ich benutze übrigens das Audio-Interface, den, ich glaube, Procaster heißt das Ding, schon seit Jahren und habe jetzt das Update auf den 2er und darüber freue ich mich sehr. Wir werden davon berichten. Ihr werdet vielleicht einen Unterschied hören.
Endlich ein Update auf den 2er von Röde. Jedenfalls, passt auf euch auf, bleibt gesund, küsst ihr aus dem Nüsschen, spielt Elden Ring.
Koro. Warum macht Koro hier eigentlich keine Werbung mehr, ihr Pisser?
Das weiß ich auch nicht. Mir fehlen total meine Studentenfutter und meine kandierten Feigen. Was
Koro,
für die Scheiße.
Was ist los bei euch?
Koro, gib mal rüber, ey. Abi, gib mal, Abi. So, rein, ja. Küss dich, pass auf dich auf. Tschüsschen.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
Religion easily has the greatest bullshit story ever told. Think about it. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. He loves you and he needs money. He always needs money. He's all powerful, all perfect, all knowing and all wise somehow. Just can't handle money. Religion takes in billions of dollars, they pay no taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy shit.
Der 7-1 Audio Podcast Tipp.
Hi, schaltet bitte noch nicht weg, weil wir würden noch gerne kurz mit euch quatschen über Jesus Christus, unseren Herrn und nein, falsch abgebogen.
Das habe ich nicht kommen sehen.
Wir sind, ich bin Tarkan Bakci.
Ich bin Christian Huber.
Und wir sind
müde.
Das auch. Gefühlte Fakten. Wir sind ein Comedy-Podcast und wir beide sind auch Comedy-Autoren, die viel fürs Fernsehen geschrieben haben bisher, für Late-Night-Shows und Sketch-Shows und so weiter und so fort. Und in unserem Podcast, Gefühlte Fakten, gibt es Alltagsbeobachtungen von uns. Wir erzählen aus unserem Leben, wir erzählen aus dem Leben von Prominenten, die wir kennen.
Ohne dass die irgendwas dagegen machen können.
Außerdem reden wir über kuriose Fakten und Artikel aus dem Internet.
Es ist eigentlich wie ein guter Kneipenabend.
Ja, es geht um den Moment, den man gemeinsam verbringt.
Und ihr könnt ordentlich anschreiben lassen.
Das ist quasi ein guter Abend mit Freunden, ohne dass man dafür Freunde braucht.
Exakt.
Dafür sind wir jetzt da.
Ja, das man lebt im Moment, gut. Living the moment. Gefühlte Fakten, living the moment.
Gefühlte Fakten, just do it.
Just auch einen guten Slogan.
Gefühlte Fakten, I'm loving it.
Gefühlte Fakten, das Auto.
Jeden Donnerstag gibt's eine Folge. Klickt euch rein.
Das ist der einzige Slogan, der mir noch eingefallen ist.
Viel Spaß beim Hören. Und dann sagen wir jetzt bei drei unseren Slogan. Gefühlte Fakten, 1, 2, 3.
Müde.
Was war denn? Dum.
Das ist eine Auto-Werbung. Ich weiß nicht, für welches Auto.
Das ist Netflix.
Stimmt. Nee.
Nee, das sagt mir jetzt
BMW, glaube ich.
Das sagt mir gar nichts.
Naja.
Egal. Bis Donnerstag.